Hallo und herzlich willkommen zum Marketingbörse-Podcast live von der Digitalkonferenz Marketing Automation Trends 2024. Heute diskutieren Christian Bachem, Managing Partner bei Markendienst Berlin, mit Klaus Otto, Leiter Brand und Content bei Kongstar darüber, inwieweit Marketing Mix Modeling eine valide Antwort auf das fortschreitende Cookie-Sterben ist und welche Hürden in der Anwendung zu meistern sind. Viel Spaß beim Zuhören.
Das Thema wurde ja gerade schon anmoderiert. Marketing und Media Mix Modeling erlebt seit geraumer Zeit eine Renaissance. Per se ist das etwas, was wir schon seit den 70er Jahren kennen. Allerdings ist es heute sozusagen auf Speed heutzutage, weil wir natürlich technischen Fortschritt haben, weil wir größere Rechenkapazitäten haben, auch deutlich mehr Daten als üblicherweise früher in Modelle eingepflegt wurden. Und die Renaissance ist aber auch darin begründet, dass Cookies ja schon lange vor sich hinsterben und deswegen Marketingverantwortliche nach Alternativen suchen. Und einer davon ist der Niki, also der Klaus Dominik Otto, der aber gerne Niki genannt wird, was, glaube ich, sein Lieblingsname ist.
Genau.
Und der stößt aus Köln zu uns und ist dort verantwortlich bei Kongstar. Für was genau, Niki?
Genau, ich verantworte mit meiner Kollegin Maike Schmidt den gesamten Bereich Brand & Content. Das ist der Bereich, der sich mehr oder minder mit der gesamten Außenkommunikation, Neukundenkommunikation beschäftigt, also sprich der Markenentwicklung, der Mediaplanung, der Budgetplanung. Und wir treiben sozusagen die Kommunikation nach außen für Kongstar.
Wunderbar. Und ihr nutzt auch Media Mix Modeling und seid da schon seit längerem aktiv. Also vielleicht nochmal für diejenigen, die mit dem ganzen Begriff Media Mix Modeling nicht vertraut sind. Was ist das eigentlich? Das ist der Versuch, tatsächlich die Wirkbeiträge einzelner Marketing- und Mediakanäle entlang statistischer Verfahren zu ermitteln. Versuch deshalb, weil Media Mix Modeling nicht immer zum Erfolg führt. Da gibt es unterschiedliche Gründe für, können wir auch diskutieren. Aber die Frage wäre natürlich, was hat euch denn seinerzeit motiviert, bei Kongstar ein Media Mix Modeling einzusetzen?
Ja, ich glaube, es ist, wenn man sich viel im Marketing bewegt, offensichtlich, dass man hier zwei Blickwinkel auf das Thema hat. Der erste ist natürlich intern die Stakeholder auch, die mich immer wieder fragen, natürlich, was machst du denn mit dem ganzen Geld und was kommt da hinten raus? Man natürlich immer wieder auch vor die Frage gestellt selber wird, wie effizient bewege ich mich da? Natürlich gibt es auch viele andere Möglichkeiten, aber das MMM bietet halt eine sehr gute Möglichkeit, wirklich sowohl in die Zukunft als auch in der Retrospektive Effizienzen zu heben, beziehungsweise auch konkrete Zahlen dann eben an Werbe- oder Kommunikationsmaßnahmen zu schreiben, die dann in der Planung natürlich sehr viel helfen. Das ist sozusagen der Blick nach innen. Der Blick nach außen ist natürlich auch, die Effizienzen von Kanälen zu beurteilen und gewissermaßen auch die Agenturen, die uns in der Mediaplanung zur Seite stehen, auch im Zweifel mal zu challengen und zu sagen, ja, Modell haben wir aber gesehen, dass das und das gerade vielleicht besser oder weniger gut funktioniert hat. Und das war für uns ein Beweggrund, einfach auch diese zusätzliche Stütze in unsere konkreten Planungsprozess mit aufzunehmen. Und da haben wir schon relativ früh gestartet und das halt sukzessive immer weiterentwickelt.
Das sind ja jetzt tatsächlich gleich unterschiedliche und mehrere Motive und Zielsetzungen. Ich fange mal mit der ersten an. Du hast als erstes gesagt, so diese Rechtfertigung oder diese Frage, vielleicht auch aus Umfeldern, die mit Marketing nicht so vertraut sind. Ja, was bringt uns das alles überhaupt? Da könnte man jetzt ja ganz einfach antworten, Kongstar, ihr verkauft, vertreibt Telefontarife und Verträge, Mobilfunk hauptsächlich, aber nicht nur. Da könnte man ja sagen, ist doch einfach, ihr schaltet mal ein paar mehr TV-Spots und dann guckt ihr, wie viel mehr Umsatz ihr macht. Und wenn da eine positive Korrelation besteht, ein Zusammenhang, dann seid ihr offenbar auf dem richtigen Weg, gut ist. Da muss man ja nicht großartig irgendwie ein komisches Modell einsetzen.
Ja, wenn es so einfach wäre, Christian, dann hätten wir da, wäre es, glaube ich, logisch, dass wir da nicht mit dem Modell arbeiten müssen. Aber tatsächlich ist es so, dass wir halt, dass es ja mehrere Dinge gibt, an denen sowas hängen kann. Im Zweifel fallen die einem auch gar nicht auf Anhieb ein. Da gibt es im Zweifel sogar Saisonalitäten oder Wetterabhängigkeiten. Das ist jetzt bei uns ehrlicherweise weniger häufig der Fall, aber in anderen Märkten habe ich das schon gesehen, dass das durchaus auch eine Relevanz hat. Nichtsdestotrotz ist es natürlich schon so, dass man mit der Kommunikation gewisse Hebel hat, auch im Ende des Tages den Absatz zu steigern. Aber es geht halt ja auch gerade darum, halt auch konkret zu messen, wie viel Anteil trägt denn kurzfristig die Wirkung von Kommunikation, wie viel Anteil trägt die Kommunikation in mittel- oder langfristiger Wirkung. Es geht auch darum zu gucken, wie die Kanäle in der Effizienz untereinander halt wirken. Gibt es Abhängigkeiten, gibt es Halo-Effekte? Du hast schon angesprochen, Mobilfunk ist ja jetzt nicht nur eine Art. Es gibt ja beispielsweise Prepaid, es gibt Tarifverträge, gibt es beispielsweise Zusammenhänge, dass ein Tarifvertrag auf den Prepaid-Absatz wirkt und dergleichen mehr. Und tatsächlich bietet das MediaMix-Modeling da zahlreiche Möglichkeiten, Kommunikation in unterschiedlichsten Wirkungsweisen darzustellen und nicht nur in so einer Art linearen Funktion, dass ich sage, okay, ich schalte einen Spot und dann geht mein Absatz hoch, also gibt es da wohl eine Wirkung. Das ist in der Tat recht trivial und da hängt es auch viel dran, aber letztendlich gibt es leider oder beziehungsweise gibt es auf jeden Fall mehr Dinge, die sozusagen da reinwirken. Und dadurch, du hast es eben schon angesprochen, durch die zunehmende Möglichkeit auch an Rechenleistung ist die Komplexität dessen, was ein Modell aufnehmen kann und mit dem man mittlerweile sehr konkret auch nochmal gucken kann, was an nicht kommunikativen Maßnahmen zum Beispiel auch eine hohe Rolle spielt, also sei es Vertriebsoberfläche oder sei es Promotion und dergleichen mehr, natürlich nochmal enorm viele Möglichkeiten mehr als jetzt eine reine lineare Darstellung.
Okay, im Grunde hast du gerade den Fächer komplett aufgespannt, was ein Modeling leisten kann oder leisten sollte. Also so diese einfache Variante, die ich reingebracht habe, du machst in einem Kanal mehr Werbung und es purzeln mehr Verträge raus und dann weiß man ist auf dem richtigen Weg, ist natürlich zu kurz gesprungen. Allein schon, hast du ja kurz erwähnt, weil es Einflussfaktoren außerhalb von Media gibt oder auch außerhalb von Marketing, die man ja auch erstmal isolieren will, ne? Also keine Ahnung, Sommerferien als einen Aspekt von Saisonalität, Wetter, wie gesagt, bei euch sicherlich nicht so relevant, in anderen Branchen durchaus schon. Und dann hast du ja darauf hingewiesen, das Zusammenspiel der Kanäle, inwiefern sich dort Dinge sinnvoll ergänzen in der Wirkung, Kurzfristigkeit, Langfristigkeit, Halo-Effekte, das ist schon alles sehr komplex. Wie seid ihr denn da vorgegangen? Seid ihr dann sozusagen schrittweise vorgegangen, habt gesagt, okay, wir wollen jetzt nicht von Anfang an die komplette Registratur dort mal versuchen zu spielen und diese Komplexität eins zu eins in das Modell gießen, sondern wir versuchen das vielleicht eher sukzessive, um uns ranzurobben, um sozusagen Claims abzustecken. Hier haben wir einen Nachweis, da haben wir einen Nachweis, jetzt gehen wir in die nächste Richtung. Wie seid ihr da angegangen?
Also tatsächlich hatten wir insbesondere schon in der längeren Vergangenheit immer recht simple Modelle, wo dann tatsächlich nur auf eine Kernzielgröße modelliert wurde, also beispielsweise jetzt die Markenbekanntheit oder den Absatz. Dementsprechend waren die relativ simpel. Als wir jetzt vor nahezu 5 Jahren nochmal eingestiegen sind in die neuen Multivariablen-Modelle, wo man dann tatsächlich auch mehrere Zielgrößen absieht, haben wir uns da in der Tat ran robben müssen. Es war auch ein längerer Prozess, den wir dafür sozusagen in Kauf genommen haben. Aber tatsächlich haben wir versucht, möglichst einen großen Aufschlag zu wählen. Das heißt, wir haben uns auch entsprechend ein bisschen Zeit gelassen und zu schauen, wie können wir diese einzelnen Dinge zusammentragen, was funktioniert nicht so gut. Also ich gebe mal gerne ein Beispiel. Ne? Wir haben beispielsweise auch direkt versucht, mehrere Zielgruppen auf mehrere Produkte einzubauen. Da wurde es dann an der Stelle ein bisschen sehr komplex, weil man ja auch erstmal die Daten dafür anliefern muss und parat haben muss. Das ist dann im Zweifel gar nicht so simpel, wie man sich das vorstellt. Da haben wir dann an der einen oder anderen Stelle wieder zurückgeschraubt. Was uns aber wichtig war auch einen gesamthafteren Blick drauf zu bekommen, weil das in der Vergangenheit in den Modellen immer sehr einspurig war. Das heißt, ne, dann hatte ich halt im Zweifel die klare Guidance durch das Modell, was ich tun muss, um die Markenbekanntheit nach oben zu treiben. Aber was das jetzt für den Absatz konkret tut, war dann eben nicht im 1:1 abbildbar. Und über die neuen Modelle haben wir tatsächlich die Chancen, diese Wechselwirkung auch zum Teil besser nachweisen zu können. Und das war für uns natürlich ein großer Schritt nach vorne. Deswegen haben wir an diesem ersten Aufschlag uns schon, sag mal, die Mühe gemacht zu sagen, wir wollen das relativ weit nach, also relativ breit gefächert aufstellen, ja, und auch über viele Kanäle. Wir hatten noch am Anfang, du hast das eben in deiner Einleitung angesprochen, das Cookie-Sterben trieb so schon anfänglich seine Blüten, sag ich mal, aber vor 5 bis 6 Jahren war das ja noch nicht ganz so akut und dann hatten wir auch eigentlich noch geplant, eine MTA sozusagen im zweiten Schritt damit zu verkoppeln. Das hat sich natürlich ehrlicherweise mittlerweile selbst erübrigt, aber auch da hatten wir den Gedanken, es schon relativ weit zu fächern, weil es halt auch einen wichtigen Stellenwert in unserer Planung und unserem Marketing strategischen Denken hatte oder bis heute hat.
Genau, MTA für diejenigen, die das vielleicht nicht kennen, Multi-Touch Attribution, also tatsächlich Cookie-basiert nachzuvollziehen, ja, wie letztendlich die Wirkung von in dem Fall dann Digital-Kampagnen ist, Digital-Aktivitäten, die eben cookifiziert sind oder wo Cookies mitgeschrieben werden und wo man dann nachvollziehen kann oder früher konnte, welchen Wumms sozusagen, welche digitale Aktivität hat. Und du hast es gerade angesprochen, Niki, dadurch, dass die Cookies jetzt inzwischen fast komplett weggestorben sind oder so stark weggestorben sind, dass es unzuverlässig ist, habt ihr dann darauf verzichtet. Du hast aber gerade einen ganz wichtigen Aspekt recht nonchalant so erwähnt, nämlich diese Kombination einerseits zwischen markenbildenden Maßnahmen, das heißt, ihr habt modelliert auf das Thema Markenbekanntheit oder andere Aspekte von Markenfunnel einerseits und auf der anderen Seite eben tatsächlich vertrieblicher Effekt von Werbemaßnahmen oder vom Media-Mix. Das sind ja zwei Dinge, die in ganz vielen Unternehmen organisatorisch getrennt sind, fast schon philosophisch getrennt sind im Sinne von, naja, wir müssen was fürs Branding tun, da muss ich anders vorgehen als für das rein Vertriebliche. Branding ist eher langfristig, vertrieblich kurzfristig und so weiter und so fort. Und ihr habt da versucht, den heiligen Gral sozusagen zu finden, indem ihr Dinge miteinander kombiniert, um ja im Grunde beiden Seiten gerecht zu werden. Kannst du da noch ein bisschen tiefer drauf eingehen? Das ist ja sicherlich etwas, was für sehr viele Unternehmen relevant ist.
Ja, also ich glaube, das ist ein super spannender Aspekt, der uns auch als Kongster, muss ich ehrlich sagen, sehr wichtig ist. Wir haben vor nahezu zur gleichen Zeit auch unsere betriebliche Struktur verändert. Das heißt, bei uns ist Marketing und Vertrieb in dem Sinne nicht mehr getrennt, sondern eigentlich in einem Team. Das ermöglicht uns und schöpft halt viele Möglichkeiten besser ab, als wenn man sozusagen dann immer in zwei Silos unterwegs ist. Das heißt, da, wo das Geld halt am effizientesten und sinnvollsten eingesetzt werden kann, sollte es dann noch landen. Ich selber bin ja historisch auch aus der Mediaplanung, wo wir häufig immer dann die Diskussion hatten, ist das jetzt Performance-Budget oder ist das noch Marketing-Budget und dergleichen mehr, was so in dieses Horn stößt, dass dieses Silo-Denken halt dann immer Schwierigkeiten aufwirft. Für uns ist es wirklich wichtig gewesen zu sagen, natürlich wollen wir, und ich glaube, wir sind auch sehr stolz drauf, dass wir so eine erfolgreiche Marke gebaut haben und Marketing natürlich da auch gerade in dem Upper Funnel einen großen Wert drauf zu legen, dass das auch weiter so bleibt und das auch auszubauen. Aber natürlich am Ende des Tages werden wir auch daran gemessen, wie erfolgreich das Gesamtunternehmen ist und das definiert sich halt nun mal in der ersten Linie auch über Absatz und Umsatz. Insofern war es uns wichtig zu sagen, es reicht ja nicht jetzt in Schönheit zu sterben, sondern das ist auch das, was jedes Controlling ja ans Marketing hereinträgt. Ja, was ist jetzt mit den Kohlen? Ne? Also im Grunde genommen ist es uns immer wichtig gewesen, auch zu zeigen, ja, so eine Marketingmaßnahme hat auch sogar kurzfristige Auswirkungen und im Idealfall kann ich dann irgendwann noch nachweisen, was sie langfristig bewirkt. Das ist jetzt bei einem MMM im ersten Schritt gar nicht so der Fokus vielleicht immer, aber auch da haben wir jetzt über die Jahre eine Möglichkeit gefunden, auch diesen Mittel- und Langfristeffekt ein Stück weit abbilden zu können, worauf wir auch relativ stolz sind, dass wir das hingekriegt haben, weil das wirklich einen Mehrwert bietet, auch über diese Kurzfristwirkung hinaus, die natürlich häufig, gerade desto länger eine Marke da ist, durch den Sockel auch schon sozusagen automatisch im Absatz gekauft werden, aber der natürlich irgendwann dann im Zweifel auch zusammenbricht. Und da geht es halt darum, diese Langfristwirkung auch nochmal aufzugreifen und aufzuzeigen.
Das heißt, ihr habt da einen ziemlich anspruchsvollen Ansatz. Jetzt ist das ja etwas, was man in den seltenen Fällen selber aufsetzt, sprich sich Spezialistinnen holt, die ja Statistik höheren Grades gelernt, vielleicht darin sogar promoviert haben, um dann so ein Modell ja von der Pike auf selber aufzusetzen, zu bauen, zu verfeinern. Sprich, ihr habt euch da sicherlich einen Anbieter gesucht. Wie seid ihr denn bei der Suche oder Auswahl eines Anbieters vorgegangen, jetzt mit Blick auch auf die Anforderungen, die ihr dort hattet oder die du gerade skizziert hast?
Also ich glaube, das ist gerade aus der heutigen Perspektive echt sehr spannend, weil ehrlicherweise, als wir uns da auf die Suche gemacht haben, war das Thema noch nicht so präsent. Da war halt das Thema MTA ehrlicherweise fast noch, ich sag mal, mehr im Fokus. Tatsächlich waren die Anbieter da jetzt gar nicht so breit gestreut. Was uns halt tatsächlich wichtig war, was ich auch am Anfang schon erwähnt hatte, war, dass wir halt im Prinzip eine Möglichkeit haben, mehrere Zielvariablen beispielsweise zusammen zu vergleichen zu können. Also das war ein Aspekt, den wir dann auch immer uns wieder angeschaut haben. Wenn wir bei der Ausschreibung war es uns wichtig, dass wir dann halt gesehen haben, okay, wie können die dem gerechnet werden? Welche Ansätze für die Modelle sind da? Welche Märkte liegen zugrunde? Das ist ja tatsächlich so, dass gerade in den Mediamärkten also nicht in denen man Fernseher kauft, sondern in den Mediamärkten, wo du Media kaufst, dass du tatsächlich da sehr unterschiedliche Landesspezifika hast, dass also die einzelnen Kanäle eine ganz andere Wirkung haben. Man stellt sich nur den asiatischen Raum vor, was da in den mobilen Devices und in den Social Media Kanälen heute schon gemacht wird oder möglich ist, und wo der europäische Markt und auch der deutsche Markt insbesondere noch mal ein bisschen anders tickt. Und da ist es natürlich auch wichtig, sich mal einen Blick zu werfen, auf welchen Daten auch die Modellierung dann im Zweifel beruht. Also das haben wir uns auf jeden Fall sehr intensiv auch alles angeschaut. Tatsächlich ist, glaube ich, gerade so eine, du hast das auch in deiner Einleitung schon erwähnt, so eine Art Renaissance entstanden, dass jetzt gerade alle jetzt auf Media Mix Modeling nochmal viel stärker gucken, weil tatsächlich diese wunderbare geglaubte Welt, in der ich immer weiß, wen ich da vor mir habe, tatsächlich durch das Cookie-Sterben so ein bisschen wegbricht und auch die First Data Party, also die Daten, die zur Verfügung stehen, dann doch nicht immer so selbstverständlich funktionieren, wie man sich das wünscht. Insofern bietet das Modell halt einfach nach wie vor eine sehr, sehr gute Möglichkeit auch der Marketingsteuerung. Und das heißt also heute, in der heutigen Sicht, wenn man sich das heute anguckt, hat man tatsächlich, glaube ich, eine deutlich größere Auswahl mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Und wie gesagt, für uns war es halt wichtig, dass wir das, was wir uns an Zielvorstellungen, was wir mit dem Modell sozusagen machen wollten, auch erreichen können, sprich unsere Stakeholder intern als auch extern eine zusätzliche Möglichkeit zu geben, der Steuerung und der besseren KPI-Bindung und so weiter.
First Data Party ist übrigens ein schöner Versprecher gerade gewesen.
Ja, genau.
Das ist die Party, auf die alle Werbungtreibenden jetzt hinarbeiten.
Genau, das ist die Party, die gerne alle machen würden, und es klappt nie so wirklich. Also,
genau. Klappt noch nicht so ganz. Sehr, sehr schön. Genau, du hast gerade einen spannenden Aspekt angesprochen. Benchmarks im Grunde aus fremden internationalen Märkten, die mit dem Deutschen nicht so recht kompatibel sind oder vergleichbar sind. Das ist ja ein interessanter Nebenaspekt. Jetzt habt ihr euch für einen Anbieter entschieden. Aus meiner Erfahrung ist es so, ganz häufig in solchen Projekten, wenn man es jetzt erstmal als Projekt begreift, also wenn man das erste Modell aufsetzt, dass die Schmerzen dann beginnen, die Daten zusammenzubekommen und zusammenzutragen. Wie schmerzhaft war das bei euch? Konntet ihr sofort aus dem Vollen schöpfen und Zapfhahn aufdrehen und die Daten flossen und alles lief wie geschmiert und das erste Modell stand binnen Tagen? Oder war das, du merkst, das ist wahrscheinlich eine Suggestivfrage, oder war das eher ein Prozess?
Ja, also die Erfahrung hat gelehrt, dass die Schmerzen ehrlicherweise mit der Komplexität also sozusagen exponentiell steigen. Tatsächlich ist wirklich sehr komplex, und man stellt dann immer wieder fest, dass halt auch die Verfügbarkeit in den unterschiedlichen Formen halt schon sehr viel Probleme mit sich bringen. Ne? Dass selbst wenn ich dann alle Kollegen und alle Abteilungen in der internen plus dann die Agenturen, die zuliefern, alle mal sozusagen zusammen habe, dann im nächsten Moment vor dem Problem stehe, dass die Daten alle in unterschiedlichen Formaten vorliegen, die Datenbasierung halt dann wöchentlich ist, die anderen haben es nur monatlich, dann muss man mal gucken, worauf einigen wir uns, manche Modelle machen das ja sogar täglich, wir haben uns auf ein wöchentliches Thema geeinigt und die dann alle übereinander zu legen und dann festzustellen, an welchen Spezifika scheitert das. Also beispielsweise, ne, wenn man das nochmal aufmachen kann, ist es dann auch nicht so simpel, solche Alterskohorten einzubauen, weil man dann ja eigentlich alle Daten auf den altersbasierten Kohorten haben muss. Und dann stellt sich halt die Frage, wie viel von den Variablen kann ich dann im Zweifel auch ohne diese Alterskohorten mit reinspielen. Also da hat sich am Anfang relativ viel angestaut. Und wenn man dann anläuft, weil du hast ja gerade angesprochen, auch wenn man dann die ersten Ergebnisse sieht oder so den ersten Proof of Concept sich anguckt, dann merkt man natürlich auch schnell, wo dann Gefahren von Scheinkorrelationen lauern. Und ich glaube, das ist halt ein ganz zentraler Moment. Wenn du also so ein Modell aufsetzt, ist es halt wichtig, dass man sich selber und diejenigen, die dran arbeiten, auch alle ganz sicher sind, dass das, was da jetzt modelliert worden ist, auch so nah wie möglich an die Realität kommt. Du keine Scheinkorrelationen abbildest, die dann auch die Glaubwürdigkeit des Modells im Zweifel sehr in Mitleidenschaft ziehen. Und das, was man eigentlich damit erreichen will, nämlich auch halt im gewissen Maße seine Stakeholder mit befriedigenden Prognosen oder Simulationen halt versorgen zu können, dann in Frage gestellt wird, weil einfach gewisse Dinge halt ein Stück weit auch sehr merkwürdig klingen, wenn dann ein Shop irgendwie auf einmal für, keine Ahnung, 20.000 Absätze in unserem Fall zuständig sein sollte. Und das natürlich totaler Quatsch ist. Also das war sozusagen so der Anfang, wo wir dann gesagt haben, gerade diese Datensammlung ist sowohl intern als auch natürlich extern schon eine Mammutaufgabe. Und sie bleibt ehrlicherweise auch immer eine gewisse Herausforderung, selbst wenn sich Dinge einspielen, hat man immer wieder das Thema der Qualitätssicherung, dass halt dann wirklich auch keine Fehler in den Daten vorliegen, weil die ziehen sich da natürlich sofort durchs Modell durch. Meistens merkt man es dann auch spätestens in dem Moment, wo du dann das neue Modell vor dir liegen hast und dann oder das Update und dann siehst du halt, da ist wieder irgendein Quatsch passiert, weil das kann nicht sein, aber dann gehst du dann auf die Suche. Idealerweise hast du den Fehler halt vorher schon rausgefiltert.
Okay, das macht schon mal deutlich, das Ganze ist ja nicht, man setzt sich auf, lässt es laufen und fertig ist die Kiste, sondern man muss wahrscheinlich iterativ rangehen, man muss es verfeinern, erweitern. Also im Grunde ist es ein Prozess und dahingehend auch. Tatsächlich kamen jetzt schon Fragen. Die eine Frage geht in die Richtung, wie häufig ihr denn ein Modeling laufen lässt und wenn ihr in eine Mediaplanungsphase einsteigt, wie ihr da mit dem Modeling arbeitet oder ja, wie ihr damit umgeht.
Also für uns ist es tatsächlich so, dass wir mehrere Updates übers Jahr fahren. Und in der Regel auch ein bis zwei Rebuilds machen. Das heißt, das Modell wird dann immer wieder geupdatet. Aber wenn du ein Rebuild hast, sagst du halt, es sind jetzt halt gerade vielleicht nochmal neue Umstände oder ich habe noch eine neue, möchte gerne einen neuen Erkenntnisgewinn haben und möchte das Modell darum erweitern und was anderes, was ich bisher mit drin habe, hat mir bisher nichts gebracht, das würde ich gerne rauslassen. Das machen wir, wie gesagt, so, ich würde mal jetzt sagen, also mit 3 bis 4 Updates plus halt ein oder zwei Rebuilds im Jahr, hängt ein bisschen davon ab, wie viel Kampagnen wir auch haben. Macht natürlich nur Sinn, ein Data-Update zu machen, wenn ich auch verfügbare Daten habe. Das andere, die Frage war, wie wir das in der Mediaplanung in den Prozess mit einbeziehen. Also wir haben ganz aktiv das Modell mit in der Planung einbezogen. Das heißt auch im Schulterschluss mit allen Beteiligten, dass auch die Mediaagentur die Ergebnisse aus den Modellen zum Beispiel in der Prognose sehen kann. Das heißt, wir stellen ganz normalen Briefing an die Agentur. Die Agentur spielt uns dann eine Ableitung mit einer entsprechenden Mediaplanung vor, stellt die uns vor. Wir geben die in die Simulation des Modells und schauen, gibt das Modell noch einige Möglichkeiten zur Verbesserung auf. Das diskutieren wir dann wieder in der Feinarbeit mit der Media-Agentur und gucken dann, dass wir darauf bestbasiert eine möglichst effiziente Mediaplanung erstellen. Tatsächlich, ne, um das an der Stelle gerne auch mal anzumerken, muss man natürlich immer einen gewissen Fachverstand dann nach wie vor in der Nutzung mit einfließen lassen, weil natürlich ein Modell im Zweifel nicht in der Lage ist, einzuschätzen, wie viel Inventar es gibt und kann dann halt etwas hochskalieren, wo man dann weiß, dass das gar nicht verfügbar ist oder in der Summe auf diesem Kanal gar keinen Sinn machen würde. Also diese regulativen Fachkenntnisse, nenne ich das mal, müssen dann natürlich bei so einer Planung mit eingreifen, aber das kann man in der Regel in dem Modell Vorgaben, wenn man etwas simuliert, zumindest in dem Modell, was wir nutzen, ganz gut mit eingeben, so dass ich dann nicht Gefahr laufe, da irgendwelche Mondzahlen zu kriegen oder was überhaupt nicht sinnvoll ist. Und dementsprechend hat sich das mittlerweile sehr gut eingespielt. Und was wir natürlich auch machen, ist dann im Prinzip die Simulationszahlen dann nachher nochmal mit den Ex-Post-Werten zu vergleichen. Also dann, wenn dann sozusagen das Update gefahren ist, nochmal zu gucken, haben sich das, was wir in der Simulation gemacht haben, auch weitestgehend bestätigt. Und können wir also davon ausgehen, dass das Modell nach wie vor stichhaltig Zahlen liefern kann.
Super, das waren jetzt eine ganze Menge Aspekte. Wollte ich gleich nochmal auf das eine oder andere eingehen. Du hast gesprochen von, was die Aktualisierung des Modells angeht, einerseits von einem Update. Das habe ich jetzt so verstanden. Das bedeutet, frische Daten reinspielen, ne, damit die Datenbasis länger und breiter wird für das Modell und die, letztendlich der Zeitstrahl immer länger. Das andere war der Rebuild. Das hatte ich jetzt so verstanden, dass ihr dort entweder auf neue Zielvariablen geht oder aber eben auch bestimmte Datenbestandteile, die in der Vergangenheit sich als nicht stichhaltig oder nicht hilfreich erwiesen haben, einfach wieder rausstreicht.
Genau. Also um die Komplexität des Modells nicht immer weiter aufzubauen, sagen wir dann halt auch an der einen oder anderen Stelle, da ist entweder kein Erkenntnisgewinn oder das Modell zeigt mir da irgendwie keine stichhaltigen Korrelationen. Von daher bringt mir es nicht viel. Und ich habe aber was, was mich viel mehr interessieren würde und würde das gerne versuchen, ins Modell einzuarbeiten. Dann habe ich da im Zweifel auch Platz dafür. Ja, das ist das Thema Rebuild. Und genau, bei den Updates ist es halt so, dass wir halt wirklich dann nur die Daten, wir haben immer einen festen Zeitraum, der sich bei uns in der Regel um die 3 Jahre abbildet. Das heißt also, dann irgendwann fallen die alten Daten nochmal raus und es kommen neue hinzu. Ich meine, die Medialandschaft ändert sich ja ständig. Also ist der Erkenntnisgewinn dann von vor 4 Jahren vielleicht auch nicht mehr ganz so wichtig. Und dementsprechend wird dann eher der neue mit eingebunden.
Genau, und ganz wichtig ist ja das, was du danach sagtest, nämlich ohne Mediasachverstand sollte man besser nicht mit einem solchen Modell arbeiten, weil es im Zweifel quasi agnostisch Empfehlungen rauswirft, die gar nicht umsetzbar sind, die sich zwar statistisch so ergeben, aber die in der Realität nicht tragfähig sind. Ne? Also wenn das Modell sagt, mach doch einfach mal 3-mal so viel Fernsehen, selbst wenn ihr das Geld hättet, gibt's im Zweifel das Inventar nicht. Und das gilt für andere Mediakanäle auch. Und da sagtest du, dass ihr da Leitplanken einziehen könnt im Sinne von bitte schlag uns nicht mehr als, was weiß ich, Faktor 1,5 eines Mediums vor, weil das unrealistisch ist.
Genau. Also wir können dann so prozentuale Verteilgrenzen eingeben, wo dann auch klar ist, dass mehr auch nicht Sinn macht oder dass man beispielsweise auch unter einen Grenznutzen läuft oder in einen Grenznutzen reinläuft, wo wir schon wissen, was du gerade angesprochen hast, ne, dass selbst wenn das Inventar noch da ist, dass ich dann aber mit den nächsten 20 Millionen irgendwie nur noch 0,5% Nettoreichweite dazu baue, das muss ich mir dann auch nicht antun. Und dass das Modell halt dann noch ein bisschen effizienter zu nutzen ist, das ist halt schon wichtig. Aber das ist jetzt auch kein Rocket Science, ne, wenn man so ein bisschen Grundverständnis von der Mediaplanung hat, ist das ganz gut zu machen. Und das andere, was halt auch immer wieder ganz gerne so mal in den Raum geworfen wird, so eine Frage, ja, was wäre denn, wenn wir jetzt irgendwie alles Geld rausnehmen und es in Social Media packen? Mal abgesehen von der Sinnhaftigkeit ist natürlich auch die Frage, was kann so ein Modell? Und ein Modell kann natürlich in der Regel eigentlich nicht beliebig nach oben oder nach unten skalieren, solange es das noch nie hatte. Ne? Also das heißt, wenn ich jetzt immer, keine Ahnung, 20 Millionen im Jahr in netto in den Radio ausgebe und ich will jetzt mal 50 Millionen ausgeben, dann wird das Modell auf jeden Fall ein Problem haben und da sollte man auch vorsichtig sein, diesen Prognosen dann zu viel Glauben zu schenken, weil das einfach auf nicht mehr genügend Datenbasis beruht.
Wenn ihr das nächste Mal live bei unseren Experten-Roundtables mit dabei sein wollt, schaut mal auf digitalkonferenz.net vorbei. Dort findet ihr immer das Programm unserer aktuellen Digitalkonferenz.
Ein ganz wichtiger Punkt, den du ansprichst, weil letztendlich, was das Modell ja tut, ist, es lernt aus der eigenen Vergangenheit, sprich aus den Daten, die man die Vergangenheitsdaten, die man eingespielt hat, und kann logischerweise nur Effekte sauber prognostizieren oder abbilden, die in der Vergangenheit schon mal zumindest in der Tendenz so aufgetreten sind. Du hast es gerade am Beispiel Radio erläutert. Und kann natürlich auch nur Media-Kanäle und Marketing-Kanäle abbilden, die es in der Vergangenheit schon gab. Ne? Also wenn ihr jetzt euch einen neuen Kanal erschließen wollt, Stichwort TikTok oder so, und es liegen noch überhaupt keine Daten zu TikTok von euch im Modell vor, dann wird es da logischerweise auch keine Aussage zu treffen können. Und wenn ja, dann wäre die nicht belastbar. Also das sind dann immer so Dinge, wo man natürlich auch weiterhin als Media Manager gefordert ist, zu experimentieren oder andere Datenquellen zu nutzen.
Genau.
Und Stichwort andere Datenquellen, eine Frage, die da gerade reingepurzelt ist, geht in die Richtung, wie ihr das Modell validiert. Du hattest ja gerade schon einen Aspekt genannt der Validierung. Das heißt, dass die Prognose von, ich sag mal, vom Sommer, die könnt ihr heute validieren anhand der tatsächlich eingetretenen Daten, ja, die Sommerprognose für den Herbst rausgespielt hat. Aber gibt es auch noch andere Validierungsmöglichkeiten, die ihr nutzt? Eigene Messwerte auf der Website, Customer Journey, Umfrageergebnisse?
Ja, der Prozess findet ja ständig statt. Das ist ja auch das, womit wir eigentlich gechallenged werden. Also sprich halt, ne, wenn wir zum Beispiel also über die Website-Zugriffe halt überlegt, dann kann man die Prognose halt mit den tatsächlichen Zahlen ganz gut messen. Das gab natürlich auch in der Vergangenheit. Ehrlicherweise war diese Messgröße ein bisschen schwierig, weil wir ja eine Phase oder dieser Umbruch dann war, wo dann tatsächlich offiziell Zug bestätigt werden musste, dass man auch das erlaubt, dass man sozusagen sich vermerken lässt, dass man auf der Webseite ist. Nichtsdestotrotz, klar, also auch da haben wir Lösungen gefunden. Ich glaube, was halt wichtig ist, dass man sich im Vorfeld auch immer bewusst macht, man kann das über R-Quadrat oder über den MAP im Prinzip nachmessen, auch wie hoch die Abweichungen sind. Ne? Wenn man sich dann die Ist-Kurven versus der Simulation oder dessen, was das Modell halt erklären kann, übereinanderlegt, das tun wir natürlich regelmäßig. Das wird in der Regel, desto länger der Zeitraum und desto mehr das System gelernt hat, eigentlich immer besser. Also alles, was da bei R-Quadrat unter 90% liegt oder bei MAP über 10% liegt, ist für uns halt ein Qualitätsmerkmal, wo wir dann sagen, da ist das Modell noch nicht in der Lage, eine valide Aussage zu treffen. Da muss man dann auch die Prognosen mit Vorsicht genießen. Also gerade auch, wenn man mal ein neues Produkt einfügt oder ein neues Produkt ins Modell einbaut, dann ist logisch, dass das Modell erst ein bisschen Zeit braucht, um sozusagen seine Vorhersagbarkeit auch zu optimieren. Und für uns ist halt tatsächlich nur die harte Währung dessen, was wir an Zielwerten haben, dann in ex post dann auch zu vergleichen und beziehungsweise dann halt im Vorfeld die Abweichung des Modells auf die Prognose und die Ist-Zahlen dann.
Das ist jetzt nochmal fachlich ein ganz spannender Aspekt. R-Quadrat gibt ja letztendlich den Erklärwert oder ja an, wie gut ein Modell etwas erklären kann. Kann maximal 100% beziehungsweise 1 betragen. Du hast jetzt gerade gesagt, unter 90% wollt ihr es lieber nicht gehen lassen. Jetzt gibt's natürlich so im Fachaustausch diejenigen, die sagen, naja, allzu deutlich über 90 soll es auch nicht sein, weil dann hat man ein sogenanntes Overfitting, sprich, dann hat man das Modell so lange hin und her gebogen, dass es auf die Vergangenheitswerte wunderbar passt. Und wir wissen vielleicht auch aus dem Alltag, dass Dinge, die in der Vergangenheit gut funktioniert haben, vielleicht in der Zukunft nicht gut funktionieren. Das heißt, so dieser goldene Mittelweg zwischen, wann sage ich, es ist für mich belastbar und wie vermeide ich, dass es im Grunde custom-made auf Vergangenheitswerte ist und damit die Prognosefähigkeit wiederum sinkt. Wie geht ihr da vor? Ist es genauso, dass ihr versucht, rund um die 90 zu gehen oder nicht unter die 90 zu gehen, aber auch nicht viel höher, was den R-Quadratwert angeht?
Also wir gucken uns tatsächlich in dem Zusammenhang halt wirklich auch viel die Kurven an, wo dann Ausschläge sind, die du nicht erklären kannst. Also ich habe das in der Vergangenheit ganz gerne dann erlebt, dass dann das Institut angefangen hat, für jeden Ausschlag einen Dummy reinzupacken, damit du dann halt einen 95er R-Quadrat hast, wo wir dann gesagt haben, ja, aber das hat es ja trotzdem nicht erklärt, du nivellierst ja nur die Kurve damit. Also diesen Effekt hatte ich halt auch ganz gerne. Und natürlich ist es so, dass natürlich auch neue Entwicklungen im Zweifel dann eben durch ein Modell gar nicht erklärt werden können und da fehlt es dann. Wir schauen uns wirklich an, kann man durchaus sagen, wir hatten gerade einen Fall, wo wir halt sehen, dass auch wenn du etwas weichere Daten inhaltlich reingibst. Also viele sagen auch, ich mache nur Absatz- oder Website-Zugriffe, weil dann habe ich knallharte Zahlen. Wenn du sowas wie Markenbekanntheit mit reinnimmst oder Werbeerinnerung, dann hast du natürlich auch Befragungen, die immer einer gewissen Schwankungsqualität unterliegen, ne? Wie dann so ein Interview oder die Form der Datenzulieferung halt auch erfolgt, unterliegen kann. Das heißt, da muss man dann auch immer gucken. Und da sehen wir dann zum Beispiel auch, dass so ein Ausschlag dann einfach nicht erklärt wird. Wir sagen, na gut, aber in der Summe trifft die Linie schon ganz gut die Vorhersage. Und in der Kernaussage trifft sie dann eigentlich auch dahin, wo sie soll. So dass wir sozusagen diese Schwankungen beispielsweise für uns, für was du gerade genannt hast, eigentlich ein Qualitätsmerkmal nehmen, wo du sagst, das Modell ist aber so stabil, dass es trotzdem in der Prognose bleibt, auch wenn es nicht jeden Haken erklärt.
Ja, jetzt haben wir ja schon besprochen, deutlich gemacht, ein Modell, wenn ich es dann nachher einsetzen und umsetzen will, ich brauche Fachwissen, ich brauche Sachverstand. Aber mal ganz konkret, wenn ein Modell für euch bestimmte Werte ausspuckt, wie geht ihr dann vor? Setzt ihr euch zusammen und guckt auf die Ergebnisse und fangt an zu diskutieren und zu interpretieren, um sozusagen den unterschiedlichen Sachverstand da zusammenzubringen? Weil klar, 1:1 kann man dem, was das Modell auswirft, in dem im Zweifel nicht vertrauen. Man muss es einordnen. Wie findet dieser Einordnungsprozess statt bei euch?
Das ist eben schon mal so kurz angedeutet hatte. Also wir sind da halt sehr transparent, auch mit unserer Mediaagentur beispielsweise, wo wir dann halt sagen, also wir sehen im Modell aber, dass das ganz klar für uns in der und der Zielgröße deutlich mehr bringt, als jetzt vielleicht auch die Erfahrung oder das Gelernte, was die Agentur mit ihren Tools mitbringt, sondern individuell für uns als Kunde ist das halt vielleicht der bessere Weg. Dann probieren wir halt tatsächlich auch Dinge ehrlicherweise aus, wenn wir den Verdacht haben, dass das irgendwie ziemlich gut funktioniert hat, dann haben wir schon den Mut auch zu sagen, lass uns das mal probieren. Natürlich nicht mit allem, was wir haben, aber vielleicht mit ein bisschen mehr, als wir vielleicht vorher gemacht haben, um dann natürlich in der Ex-Post-Analyse zu gucken, hat das jetzt tatsächlich funktioniert. Ne? Also es gibt halt auch immer, ne, so Tendenzen, wo ein System halt oder das Modell halt sagt, naja, ich sehe da ist jetzt der Spot-Abfolge eine höhere, bei uns jetzt zum Beispiel, ob da ein Endgerät dabei ist oder kein Endgerät dabei ist, hat das eine Auswirkung auf eine Mediawirkung im Zweifel. Und dann kann man halt dann auch ehrlicherweise dann im Nachgang mit Tests probieren, hat es funktioniert. Und das sieht man dann einmal in den Zahlen im Zweifel oder aber dann auch nochmal in der Ex-Post-Analyse, wenn wir dann das neue Update gefahren haben und das Modell das nochmal neu kalkulieren lassen, ob sich sowas bestätigt. Und das ist für uns halt extrem wichtig, weil wir natürlich über diese Funktion, sag ich mal, auch wirklich eine permanente Optimierung vollziehen und das im Zweifel halt die Effizienz steigert, was wiederum die Möglichkeit bietet, Geld einzusparen, was wiederum das Controlling total freut und sie die Glaubwürdigkeit des Tools immer besser finden oder das Tool, den Einsatz des Tools immer besser finden. Das läuft relativ permanent ab.
Das heißt, in Summe, entnehme ich dem jetzt, was du gesagt hast, dass ihr glücklich seid über die Entscheidung, mit einem Marketing-Mix-Modeling und Media-Mix-Modeling zu arbeiten?
Also in jedem Fall. Ich glaube, für uns hat es was wir uns vorgenommen haben, tatsächlich einen deutlichen Mehrgewinn in der Marketingplanung gebracht. Es lässt auch einfach deutlich mehr oder bietet eine Menge Möglichkeiten, auch verlässliche Zahlen zu liefern, die ich anfangs ja erwähnt habe, in alle möglichen Formen uns helfen in der Steuerung, ne? Sei es halt einmal zu dem zu sagen, wie viel holen wir jetzt eigentlich raus, aber auch im Sinne von der Optimierung, wie machen wir in Zukunft weiter. Es ist halt, und das muss man an der Stelle auch sagen, schon auch ein gewisser Aufwand und es ist auch etwas, was sich nicht von selbst tut. Das heißt, ich glaube, es macht jetzt keinen Sinn zu sagen, ach, ich nehme mal so ein Media Mix Modeling und dann machen wir da so ein bisschen, sondern es ist tatsächlich was, wir nutzen es sehr intensiv und dementsprechend verlangt es auch ein bisschen Arbeit. Aber im Summe würde ich sagen, ist es ein deutlicher Mehrgewinn und eine deutliche Optimierung für uns, was die Marketing-Effizienz Steigerung anbetrifft. Und insofern kann wir aus unserer Sicht sagen, es hat sich absolut gelohnt, das einzuführen, auch in der Form.
Wenn man es dann ernsthaft betreibt, so wie es offenbar tut. Jetzt mal an vielleicht Zuhörerinnen, Zuhörer gerichtet, die noch kein Modeling einsetzen, aber vielleicht vor der Entscheidung stehen. Was würdest du jemandem raten? Was wären so aus deiner Sicht die wichtigen Punkte? Worauf sollte man achten, wenn man mit einem Modeling loslegen will?
Ich glaube, man muss zwei Dinge für sich einfach klären. Also einmal, was will man selbst oder beziehungsweise was will die Abteilung oder was will ich als Manager mit dem Tool eigentlich für Ziele erreichen? Was möchte ich damit machen? Möchte ich meine Mediaplanung optimieren? Möchte ich an alle Optimierungen Effizienzen erhöhen und dergleichen mehr? Was kann ich eigentlich nicht? Also welche Erwartungshaltung muss ich auch definitiv vorher abklären. Beispielsweise ist das Tool aus meiner Sicht oder aus unserer Sicht nicht geeignet, jetzt eine Vertriebssteuerung in irgendeiner Form zu geben. Also zu sagen, ich habe haargenaue Vertriebszahlen. Man kann da halt einigermaßen gut mit steuern, aber es bezieht sich ja schon in erster Linie, zumindest unser Modell, auf das Kommunikationsthema. Das heißt, ich habe die promotionalen Themen ja gar nicht so stark drin, sondern die sind ja nur sozusagen Variablen, die damit reinfließen. Also das ist, glaube ich, für mich der zentrale Punkt, die eigene Zielsetzung und auch die Erwartungshaltung des Managements oder der ganzen Organisation. Und dann zu gucken, wie groß muss ich es eigentlich haben oder womit starte ich denn erstmal ein, um zu gucken, was ich halt brauche, weil sonst wächst sich das Ganze halt sehr schnell aus und es ist sowohl kostenseitig als auch in der Ressource, der personellen Ressource halt schon aufwendig.
Und was würdest du raten, um diesen Prozess hinzubekommen, erstmalig und dann fortlaufend die Daten in das Modell reinzubekommen, die ja zum Teil aus unterschiedlichen Abteilungen kommen müssen, wenn es um interne Daten geht, oder von Dienstleistern, Stichwort den Mediaagenturen?
Also ich glaube, es ist halt wichtig, dass man da auch klare Zuordnungen gibt und dass man vor allem auch die Rückendeckung hat, dass man die Daten halt, also dass man dieses Modell aufsetzt und dass es eine Wichtigkeit hat. Also wir hatten immer auch von Management-Ebene höchster Stelle den Auftrag gewissermaßen, das Modell auch entsprechend nach vorne zu bringen. Und damit hast du natürlich auch eine andere, eine andere Rückendeckung im Unternehmen, auf diese Daten einzugehen. Denn ehrlicherweise ist es für zahlreiche Abteilungen natürlich jetzt gar nicht in ihrem Fokus, dir irgendwie regelmäßig Daten abzuliefern. Und das muss ich halt erstmal einspielen. Aber gerade im Initialaufwand ist das halt so ein bisschen hakelig manchmal. Da ist es halt wichtig, dass man sich auch dieser Rückendeckung versichert, glaube ich, damit du halt letztendlich auch zu Potte kommst, weil sonst zieht sich das halt ewig hin und dann ohne entsprechende Datenunterstützung wird es halt nicht funktionieren. Und dann sollte man halt tatsächlich auch von der Ressource überlegen, dass man gerade am Anfang zumindest jemanden hat, der sich damit beschäftigt. Im Zweifel kann man auch vielleicht jemand Externes, der damit sich gut auskennt, dazu nehmen, um so ein bisschen Starthilfe zu geben. Glaube ich, kann am Anfang auch helfen, wenn man intern nicht die Ressource hat oder vielleicht auch nicht das Know-how. Das kann dann auch nochmal helfen. Ich glaube, da gibt es mittlerweile auch viel zahlreiche Möglichkeiten. Insofern, da ist gerade für den Initialaufwand, glaube ich, das recht hilfreich.
Mhm. Und umgekehrt, welche Limitationen siehst du noch im Modeling generell, vielleicht auch jetzt konkret in eurer Situation? Wo konnten vielleicht bestimmte Ziele nicht erreicht werden oder wo sind bestimmte Träume nicht erfüllbar?
Ja, ich glaube halt, was so ein bisschen immer die Limitation aufmacht, ist auf der einen Seite, also das, was ich gerade schon mal angesprochen habe, so diese Erwartungshaltung, wie genau kann etwas sein, wie genau kann eine Prognose sein, wie weit kann auch sowas abweichen. Das Zweite, was damit so ein bisschen reinspielt, ist so diese Geschwindigkeit. Das heißt, natürlich besteht eigentlich immer der Wunsch, einen Tag nach Ablauf der Kommunikationskampagne zu wissen, welches Werbemittel denn am erfolgreichsten war und dass wir das jetzt nur noch einsetzen oder sowas. Das ist halt leider nach wie vor nicht so trivial und auch nicht so schnell zu bestätigen oder zu machen. Ganz einfach, weil wir auch in der Media ganz häufig über Werbewirkungen im Kopf sprechen. Und dazu muss ich im Zweifel Leute befragen. Diese Daten liegen mir dann halt nicht am nächsten Tag vor. Das heißt, da hinken wir immer noch hinterher im Vergleich zu einer Vertriebssteuerung, die halt morgens frisch dann sozusagen die Daten gezogen hat und dann sagen kann, so viel Absätze haben wir gestern gemacht. Da ist eine Limitierung auch im Modell drin, dass wird besser. Ich glaube aber, das steht und fällt halt logischerweise mit dem Thema der Datenzulieferung. Und wenn die Menschen halt nun mal nicht irgendwie freiwillig jeden Tag Daten ausspucken, dauert es halt ein bisschen. Das ist einer der größten Limitierungsfaktoren. Und wie gesagt, der zweite ist halt, dass man auch klar sagen muss, was kann ein Modell, was kann es halt nicht. Also es kann ganz klar Empfehlungen geben zu sagen, tu dieses, dann wird das da besser. Aber ich würde jetzt nicht hingehen und zu sagen, ich schließe die Wette ab, dass das auf die letzte Stückzahl beispielsweise die Absatzentwicklung vorhersagen kann. Da muss man ein bisschen mit einem größeren Daumen draufschauen. Letztendlich prozentual oder so trifft das sogar meistens ziemlich gut. Aber genau, das ist so die größte Limitierung, glaube ich.
Und was du jetzt zwischen den Zeilen ja auch deutlich gemacht hast, ein Modeling ist jetzt kein Instrument, um laufende Kampagnen während der Laufzeit zu optimieren. Genau. Ich kann, wie du es beschrieben hast, das Setup für die Kampagne wunderbar optimal aufsetzen, schön datenbasiert. Aber wenn die Kampagne dann läuft sie. Und ob die Prognosen so eingetreten sind, wird man dann später sehen. Aber um eine laufende Kampagne zu optimieren, muss ich mir andere Dinge einfallen lassen. Beziehungsweise muss ich Instrumente nutzen, die es ja schon gibt, aber die sind nicht das Modeling.
Ja, ja, genau. Ganz genau. Also das wird es auch, glaube ich, nie können, weil dafür ist es nicht gebaut. Ne? Es braucht halt andere Abläufe. Dafür ist es nicht gebaut. Das ist tatsächlich in der heutigen Zeit also einigen Dorn im Auge, wo man dann auch sagt, da bröckelt dann im Zweifel auch mal die Zustimmung, dass man sagt, der Mann, das ist ja immer noch nicht fertig und jetzt kommst du da wie die alte Phase nach 3 Wochen später mit den ersten Ergebnissen. Ja, ist so, aber im Zweifel hilft es einem trotzdem ja auch in der Nachhaltigkeit dann eine Kampagne dann wirklich stichhaltig nochmal zu analysieren und dafür ist es sehr gut.
Und jetzt mal rückblickend, da ihr das ja schon eine geraume Zeit macht, vielleicht kannst du mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Was war denn so vielleicht die größte Überraschung? Also welches Ergebnis hat das Modell ausgeworfen, wo ihr oder wo du nicht mit gerechnet hast, was aber tatsächlich sich bewahrheitet hat? Also irgendwo vielleicht einen blinden Fleck, den ihr hattet, den das Modell entdeckt hat oder irgendwas anderes Überraschendes?
Ja, also tatsächlich war für mich jetzt aus der Mediaplanung relativ spannend war, wo ich tatsächlich durchs Modell nochmal gesehen habe, dass da eine Menge Potenzial drin liegt und das dadurch auch zum Stück weit in die Mediaplanung eingegriffen hat, war halt das Thema Online-Display-Werbung beispielsweise, weil da halt wir mittlerweile halt die meiste Werbung in dem Bereich ja auf das Mobile-Device ist. Jetzt haben wir da gerade auch mit dem Brand-Faktor gesagt, na gut, früher hast du ja einen wunderbaren Homepage-Event machen können, da konntest du noch ein viel, meine Chefin nennt das immer Tralafitti drum machen, dass das auch richtig schön aussah und du einen richtig schönen Markeneffekt hattest. Das ist natürlich auf so einem kleinen Smartphone-Bildschirm jetzt nicht mehr so wahnsinnig wild. Und dann haben wir da auch vermutet, jetzt erstmal aus der Erfahrung heraus, dass es für den Markenaufbaueffekt gar nicht mehr so wirksam ist. Das Modell hat tatsächlich gesagt, das ist aber sehr effizient, weil du bezahlst ehrlicherweise nicht so viel dafür und dafür zeigt es dann doch ganz gute Werte. Dann haben wir das tatsächlich, so wie ich eben geschrieben habe, testweise ein bisschen hochgefahren und da hat sich das auch bestätigt, dass das tatsächlich eine ganz gute Wirkung hatte. Und das Modell hat es auch im Nachgang wieder gezeigt. Also und wir sind in dem Fall auch davon überzeugt, dass es nicht eine Scheinkorrelation war, sondern dass es natürlich auch Mitwachsen der Werbemittel, die dann auch diesem, sagen wir, dem Device irgendwann besser angepasst waren, dann auch tatsächlich eine höhere Wirkung hatte. Das war etwas, wo weder die Agentur noch ich jetzt aus meinem Erfahrungsschatz gesagt hätte, da hätte ich jetzt spontan drauf gesetzt. Ein sehr spannender Effekt. Ein anderer sehr spannender Effekt nochmal war das, was wir jetzt kurzfristig oder sagen wir mal seit jetzt einem guten Jahr mittlerweile auch schon im Einsatz haben. Anfänglich noch in einer Art Beta-Version ist die Langzeitwirkung oder mittelfristige Wirkung, die für uns sehr wichtig war, auch mal auszuweisen, was spiegelt sich also in beispielsweise 2 Jahren jetzt auch in der Base wieder, ja, und wie viel brauche ich dann eigentlich, um das wieder aufzubauen, wenn ich es verloren habe? Ja. Dann gibt es ja ein paar spannende, noch nicht so viele, aber es gibt ein paar spannende Studien zu sagen, was passiert denn eigentlich, wenn ich jetzt 2 Jahre gar nichts mehr mache? Dann habe ich ja immer noch mal 80% meiner Absätze, wenn die Base halt bei 80% liegt, mache ich ja dann trotzdem, weil das, was was da kurzfristig an der Media-Kampagne draufgebaut wird, jetzt nicht so wahnsinnig viel ist. Und das hat uns nochmal sehr viele Erkenntnisse zugewinnen lassen, auch konkret an Zahlen für die Argumentation, dass dieser Kurzfristeffekt halt nicht alles ist, sondern dass ich halt langfristig damit auch sehr effizient Geld verdiene am Ende des Tages.
Und umgekehrt könntet ihr, nicht, dass ihr es machen würdet oder wollen würdet, aber umgekehrt hättet ihr einen Eindruck, wenn ihr jetzt Werbespendings komplett runterfahren würdet, wie lange sozusagen der Nachhall wäre und ab wann es wirklich kritisch wäre und welchen Aufwand man wieder betreiben muss, um dieses Ausgangsniveau, was ihr mal hattet, wieder zu erreichen, was ja immer die spannende Frage ist.
Das ist jetzt gerade sehr spannend. Base hat jetzt wieder angefangen, auf die Bühne zu treten. Jetzt gucken wir mal, was so eine totgeklappte Marke, was sie dann wieder nach vorne betreiben muss. Also das ist schon recht teuer dann, weil man dann natürlich auch alte Markenwerte erstmal wieder neu gestalten muss und diese Base halt zusammengefallen ist. Aber das sind genau die Punkte, über die wir dann mit diesem Modell halt deutlich stichhaltiger diskutieren können, wenn es um unsere eigenen Werte geht jetzt, ja.
Ja, das ist aber nochmal ein ganz guter Aspekt, weil du gerade andere Marken sozusagen mit reinnimmst. Wie bildet ihr denn den Wettbewerb im Modell ab?
Also wir haben natürlich auch die Wettbewerbsspendings drin, um zu gucken, hat das eine Auswirkung in der Wirksamkeit unserer Kampagnen? Das wäre dann sozusagen ein negativer Wert. Das gucken wir uns auch immer an. Und das nehmen wir dann im Modell mit auf, je nachdem, ob es ein Wettbewerber dann zur gleichen Zeit beispielsweise dann auch draußen war und mit welchen Werbemitteln und ob uns das dann sozusagen auch in der Wirksamkeit geschadet hat, zum Beispiel.
Aber ihr verwendet dort wahrscheinlich auch jetzt für Media Spendings des Wettbewerbs Nielsen Daten, von denen er weiß, dass sie eher Schätzwerten entsprechen, genau. Oder was weiß ich. An der Stelle ja nicht im Zweifel.
Leider nicht. Tatsächlich ist es so, dass natürlich gerade auch, wenn es um die Spendings in den sozialen Medien geht und da wird ja immer mehr hin verschoben, die tauchen da ja gar nicht auf. Und weil, also ich sag mal so, außerhalb der klassischen Medien ist Nielsen tatsächlich ja etwas schwächer. Aber es ist halt in meinen Augen immer noch das Bestmögliche, was uns zur Verfügung steht. Und bevor ich dann gar nichts mehr angucke, nehme ich halt das, was ich habe. Insofern, ja, kommen die mit rein.
Wir haben noch zwei Fragen aus dem Publikum, die wir noch nicht beantwortet haben. Die eine ist relativ einfach zu beantworten wahrscheinlich oder relativ knapp, nämlich mit welchem Partner ihr denn zusammenarbeitet. Das haben wir ja noch nicht besprochen bzw. verraten.
Also wir arbeiten mit, die haben sich gerade umformiert, vorher Neustar, jetzt TransUnion und also ganz am Anfang, als wir mit ihnen angefangen haben zu arbeiten, sind die Market Shares, ist jetzt schon die dritte Umformierung, aber aktuell TransUnion.
Genau, und das erklärt auch, warum du darauf hingewiesen hast, dass man aufpassen muss mit Benchmark-Daten aus internationalen Märkten, weil die sitzen ja in den USA und sind, glaube ich, weltweit aktiv.
Ja. Genau, und hatten am Anfang zugegebenermaßen nicht ganz so viel Werte aus Deutschland. Da haben wir am Anfang leider drum rumgedoktert, weil uns da einige Kanäle in ihrer Wirksamkeit nicht so erschienen, wie sie ins Modell geflossen sind. Das ist tatsächlich eine Hürde, die wir genommen haben, die aber tatsächlich mittlerweile ziemlich gut ausgemerzt ist.
Nachvollziehbar. Und eine andere Frage, das ist jetzt so ein bisschen Ferndiagnose, da berichtet jemand, dass dort im Unternehmen auch mit einem Modeling gearbeitet wird, auch auf Markenbekanntheit modelliert wird, dass das Modell aber, obwohl die eigenen Werbebudgets sehr gering sind, permanent eine Steigerung der Markenbekanntheit auswirft. Keine Ahnung, vielleicht haben die da eine komische Formel drin oder irgendeinen Bias kann man aus der Ferne schwer beurteilen. Und die Frage ist hier, ob euer Modell dieses Problem löst. Die Frage wäre erstmal, ob euer Modell dieses Problem überhaupt hat. Also den Effekt, dass die Markenbekanntheit vermeintlich steigt, obwohl ihr gar nichts tut.
Tatsächlich, so kenne ich es jetzt nicht. Also wir haben halt eine sehr, sehr lange gleichbleibende Befragung. Ich weiß nur auch aus meiner Erfahrung, dass insbesondere die Zahlen in der Schwankung wichtig sind. Also das Problem ist, wenn ich jetzt eine Online-Befragung mache oder eine Telefonbefragung, haben wir die Erfahrung gesammelt, dass das sehr unterschiedliche Werte ergeben kann. Allein schon deswegen, dass halt natürlich bei so einer Online-Befragung keiner hinten dran steht und fragt, hast du nicht nochmal nachgedacht, welche Marke denn da noch für dich so in Frage käme, sondern da werden halt die ersten zwei angekreuzt. Und in unserem Markt ist jetzt ehrlicherweise Kongstar zwar sehr weit oben, aber wir sind natürlich nicht die größte Marke. Und dann hat man in Zweifel Telekom und Vodafone oder O2 schon angekreuzt und dann reicht das auch, obwohl man Kongstar sehr wohl kennt. Aber das ist im Telefoninterview anders. Gleichzeitig ist auch wichtig, dass man da, also das würde ich als Tipp geben, also ich würde vermuten, dass das Problem in der Datensammlung liegt. Das heißt, mal zu schauen, ob es eine Möglichkeit gibt, andere Befragungen zu machen. Der zweite Punkt, der halt auch wichtig ist für ein Modell, ist die Varianz. Das habe ich ja gerade eben so angedeutet. Ne? Das heißt also, wenn ich immer nur 25% Markenbekanntheit habe, dann wird das Modell sagen, ja, weiß ich nicht, und bietet dann Scheinkorrelationen an. Das heißt, es sucht sich irgendeine andere Größe, die vielleicht steigt, und deswegen steigt dann auch die Markenbekanntheit, weil es da irgendeine Korrelation hergestellt hat, weil es keine Varianz zu den echten Daten hat. Das ist tatsächlich häufiger, also kann passieren, und mein Tipp wäre zu gucken, also A, wie sieht die Varianz aus, und B, wie ist die Art der Befragung, welche Art von Markenbekanntheit ist auch gefragt, weil gestützte und ungestützte sind da auch sehr unterschiedlich in der Möglichkeit, das zu beeinflussen. Also da würde ich ansetzen und nochmal gucken.
Ja, aber das ist nochmal ein ganz wichtiger methodischer Hinweis, den du bringst, weil den mit der Varianz, weil ein Modell tatsächlich immer Varianz bevorzugt, also einerseits benötigt, andererseits bevorzugt. Das heißt, genau mit diesem statistischen Effekt, den du gerade beschrieben hast, oder methodischen Effekt, wenn man eine lange Zeitreihe hat und da tut sich wenig, und dann hat man irgendein anderes Medien, einen anderen Kanal, und der schlägt hier mal aus und da mal aus, dann wird der vom Modell aus methodischen Gründen bevorzugt. Und dann entstehen genau diese Scheinkorrelationen. Und das kann gefährlich werden. Also da hat man da tatsächlich sogar ein Risiko in einem Modell, dass man nachher auf das falsche Pferd setzt, weil es vermeintlich statistisch so ausgewiesen wurde. Und das wiederum belegt nochmal den Aspekt, den wir vorhin schon besprochen haben. Man kann an ein solches Modeling nur mit Sachverstand rangehen. Und das ist nicht der rein statistische Sachverstand, der ist auch sinnvoll und hilfreich und notwendig, sondern eben der Mediasachverstand, um eben nicht solchen Scheinkorrelationen aufzusetzen und dann falsche Entscheidungen zu treffen, die man dann wieder logischerweise bereut. Ja, wunderbar. Wir haben zwar noch 3 Minuten, aber ich glaube, wir haben so ziemlich alles besprochen, was zumindest ich besprechen wollte. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Niki. Hast du noch ein Thema, was du loswerden möchtest? Du hättest jetzt noch 2,5 Minuten, glaube ich, Zeit.
Also ich glaube, wir haben mittlerweile sehr viel besprochen. Und wie gesagt, ich finde ein Modell halt, ich bin ein totaler Befürworter, und ich glaube, es kann total hilfreich sein. Aber wie gesagt, es ist halt auch kein Selbstläufer, und leider ist es halt auch ein zeit- und ressourcenaufwendiges Thema. Aber wie gesagt, ansonsten kann ich es nur aus unserer Sicht wirklich auch empfehlen.
Also was mir gut gefallen hat, war, dass du nochmal darauf hingewiesen hast, eine realistische Einschätzung. Weil wir haben ja gesprochen von der Renaissance des Marketing- und Media-Mix-Modelings. Die gibt es auch, die ist nicht herbeifantasiert. Aber was man auch schon sieht, ist, dass momentan sehr viele Anbieter im Markt unterwegs sind. Entweder etablierte Anbieter, aber auch sehr viele neue, jetzt will ich nicht sagen, das Blaue vom Himmel versprechen, aber die natürlich die positiven Aspekte des Modelings sehr stark hervorheben, was ja auch fair ist. Aber es ist, glaube ich, wichtig, das auch zu tun, was du getan hast, nämlich deutlich zu machen, man braucht Sachverstand, es erfordert Mühe, es erfordert auch überhaupt erstmal eine klare Zielsetzung. Es ist nicht so einfach mal nebenher getan, es braucht eine Fokussierung, und das darf man nicht aus den Augen verlieren. Aber wenn man das so tut, dann, glaube ich, kann man so ein positives Fazit ziehen, wie du es ja auch getan hast, dass es euch wirklich was gebracht hat und dass ihr da am Ball bleibt. Also so gesehen, vielen Dank für die Praxiseinblicke. Ich glaube, das ist eine gute Grundierung, vielleicht sogar eine Entscheidungshilfe für den einen oder die andere. Und so gesehen, herzlichen Dank.
Das war der Marketingbörse-Podcast mit einem Mitschnitt der Digitalkonferenz Marketing Automation Trends vom November 2023. Es diskutierten Christian Bachem, Managing Partner bei Markendienst Berlin, Klaus Otto, Leiter Brand and Content von Kongstar, und ich bedanke mich fürs Zuhören und gerne das nächste Mal live bei digitalkonferenz.net.